Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Komm in Bewegung Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und wünsche euch jetzt viel, viel Spaß bei dieser neuen spannenden Folge. Ja, und bevor es losgeht, möchte ich natürlich noch mal kurz darauf eingehen, um was es überhaupt geht. Und zwar hatte ich den Jakob zu Gast. Jakob ist wirklich ein super Kerl und genießt einfach das Leben und die Zeit auf dem Fahrrad. Darüber erzählt er auch. Er erzählt über seine Radreisen, einmal nach Indien und einmal mit seinem Bruder zusammen durch Südamerika. Und ja, was die beiden da so erlebt haben und was er allein auch auf seiner ersten Reise erlebt hat, das erzählt er in dem Interview. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende zu hören, denn am Ende erzählt der Jakob auch noch, wie ihr noch mehr über ihn erfahren könnt. Und jetzt einfach viel Spaß bei dieser Folge und lasst euch inspirieren. Los geht's! Herzlich willkommen, lieber Jakob. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor und ja, sag uns mal, was du so machst.
Ja, danke Clemens. Ganz lieben Dank, dass du mich gefragt hast, ob ich nicht mitmachen mag bei dem Podcast. Genau, ich komme aus Berlin, habe dort auch am Anfang Bachelor studiert, habe meinen Bachelor schon mal unterbrochen gehabt für eine Fahrradtour. Da bin ich losgefahren von Berlin, quasi von der eigenen Haustour, und bin nach Indien gefahren und ja, habe dann vor dem Master nochmal eine Fahrradtour gemacht, die war ein Jahr lang. Da bin ich mit dem kleinen Bruder, auch noch relativ jung, er war sogar erst 17 damals und ich 20, da sind wir ein Jahr lang durch Südamerika gefahren mit dem Fahrrad. Und genau, dann habe ich in Magdeburg weiter studiert und bin jetzt hier am Arbeiten und Wohnen. Und ja, Sport ist immer noch nach wie vor ein wichtiger und alltäglicher Bestandteil, glaube ich, von meinem Leben.
Ja, sehr cool. Ja, genau, über die Geschichte mit den Radreisen bin ich ja auch so auf dich gekommen. Ich habe den Podcast den Frei-Raus-Podcast gehört, wo du ja schon zu Gast warst, und habe dann so ein bisschen auf deine Instagram-Seite geschaut und habe jetzt gerade im letzten Jahr, habe ich mich ja viel damit beschäftigt, gerade mit Radreisen, Bikepacking und so weiter. Deshalb fand ich es eben interessant, dass du einfach raus bist und auch in dem Podcast ja gesagt hast, für dich steht so das Reisen vor allen Dingen im Vordergrund und einfach auch das Auto stehen zu lassen. Wir haben ja vor ein paar Tagen auch schon mal kurz telefoniert. Da hast du das ja auch nochmal gesagt. Deshalb, ich fand's beeindruckend, wie man einfach sagt, okay, ich fahre jetzt mal raus und fahre dann einfach mal so nach Indien. Und für dich stand ja die Leistung ja gar nicht so arg im Vordergrund, sondern eher das Erleben, oder?
Genau, also ich glaube, vor der Radreise war es auch nicht so, dass ich jetzt mir oder irgendwem irgendwas beweisen musste und das jetzt so als eine riesen Challenge für mich gesehen habe, sondern es war einfach so, ja, dass das so eine lange Fahrradtour zu machen, was mir unglaublich Spaß macht, weil man irgendwie sportlich herausgefordert ist, viele neue Leute trifft, ganz viel draußen ist, in der Natur mit dem Zelt schläft, lauter solche Sachen. Also eigentlich ganz viele Sachen, die ich super gerne mag, und von daher war es jetzt gar nicht eine Herausforderung, sondern eigentlich ein riesengroßer Spaß und was mir unglaublich viel Freude bereitet. Von daher war das jetzt nicht anstrengend. Also für viele Leute klingt das immer, wenn man jetzt so und so viel 1000 oder 10.000 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren ist, wie eine große Leistung. Für mich ist ja Büroalltag eher anstrengend. Da ist, wenn man den ganzen Tag Fahrrad fahren darf und diesen Luxus hat, so eine Reise machen zu können, ist das ja schon super cool. Und vor allen Dingen ist es eben auch aufregend, es ist jeden Tag was Neues, man trifft ganz viele Leute und natürlich kann man sich auch sportlich immer wieder so ein bisschen austesten auf seine eigenen Grenzen, jeden Tag immer wieder so ein bisschen austesten. Also natürlich hat man immer noch Sport und Herausforderungen dabei, aber es macht im Grunde so viel Spaß, dass es jetzt im Prinzip keine Anstrengung ist, sondern ein Riesenluxus, überhaupt sowas machen zu dürfen.
Ja, also das werden ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen und da hast du ja auch gesagt, die ganzen Leute, die du auf der Strecke kennengelernt hast, da habe ich ja auch zu dir gesagt, ne, die ganzen Vorurteile, die man meistens hat,
von wegen, ja, es ist gefährlich und man lässt sich da einfach so auf fremde Leute ein. Und du hast ja auch gesagt, ich habe dann fremde Leute, sag ich mal, eingeladen zu sich nach Hause und so. Wie hast du das so wahrgenommen in der letzten Zeit? Also ist ja auch nochmal eine ganz andere Kultur, die man so kennenlernt, beziehungsweise auch auf dem Weg dahin, oder? Sind ja viele, viele verschiedene Kulturen.
Ja, total. Das ist eben ein Riesenpunkt, was für mich dieses Radreisen auch so wahnsinnig spannend macht, dass man einfach wirklich die Leute, die man unterwegs trifft und die einen immer wieder motivieren und die einen, auch wenn es eben mal nicht so läuft, immer wieder hochziehen, da hat man wirklich die allertollsten Begegnungen, weil man kommt auch mit dem Fahrrad sehr nah ran an die Leute, die, wenn man jetzt irgendwo auf der anderen Seite der Welt mit einem vollgepackten Fahrrad unterwegs ist, interessieren sich die Leute von einem, man ist eben nicht so ein Standardtourist. Und dadurch kommt man ganz, ganz viel schon in Kontakt mit Leuten. Und am Ende war es so, die Reisen waren alle immer mit ganz wenig Geld gemacht. Und eigentlich so, dass ich ja nie in einem Hotel oder in einem Hostel schlafen wollte. Und ich denke mal, im Schnitt fast jede zweite Nacht wurde ich von irgendeiner Person eingeladen. Und das ist einfach was total Tolles und wirklich Geiles auf so Natur, dass man Leute, wo man eigentlich nicht die gleiche Sprache spricht, ein total anderes Leben hat, eine total andere Lebensrealität hat, dass man sich so total schnell versteht und mit Händen und Füßen irgendwie verständigen kann. Da sind die tollsten Begegnungen rausgekommen mit riesiger Gastfreundschaft. Und ja, ich glaube, dieses Gefühl, dass manche Länder gefährlich sind, wenn man dann wirklich vor Ort ist, ist das gar nicht so sehr. Also wir zum Beispiel ein Land, der Iran ist ja ein Land, was auch bei uns in den Medien, wenn man jetzt die Tagesschau oder was auch immer schaut, immer eher so ein bisschen als ja gefährlich dargestellt ist oder wo man doch schon eher irgendwie ein negativeres Bild drüber hat, was, wenn man dann vor Ort ist, einfach ein wahnsinnig tolles Land ist. Also es hat so Spaß gemacht, da Fahrrad zu fahren, weil einfach die Leute so offen, so herzlich zu einem waren. Das war der Hammer. Und ja, auf einer Reise erlebt man eben ganz viele kleine Geschichten, die dann eben, ja, so ein kurzer Beitrag in der Tagesschau nicht zeigen kann. Der zeigt eben immer nur irgendwelche Nachrichten, aber nie die Person und was die für eben Probleme auch in ihrem Leben haben. Und das ist eben schön zu sehen, auch sich da so ein eigenes Bild zu machen und ein Land dann eben auch mal wo ganz anders wahrzunehmen. Also wie gesagt, ich habe auch vorher im Internet ganz vielen Foren darüber gelesen, von Polizeiverhören und ja, diesem strikten Regime. Und am Ende war es so, ich bin dann mit dem Fahrrad lang gefahren und an Polizeikontrollen wurden mir High Fives gegeben. Ich habe mit den Polizisten am Ende abgeklatscht und habe Kekse bekommen. Also lauter solche Sachen. Das ist jetzt sozusagen im Nachhinein das, was mir da im Hinterkopf bleibt, wenn ich da zurückdenke an diese Zeit. Und eben überhaupt nicht dieses Bild. Für mich ist jetzt schon fast komisch, wenn ich jetzt eben so ein Land wie den Iran in Nachrichten sehe und denke, das ist ja eigentlich gar nicht das Land, wie ich es erlebt habe. Von daher ist das schon schön, dass man ganz viel ja Land und Leute kennenlernen kann und sich wirklich einfach ja schlichtweg sein eigenes Bild macht dann von allem.
Wenn du sagst, so diese Gastfreundschaft und diese Reise nimmt man halt dann da ganz anders wahr, hast du dir vorher irgendwelche Gedanken gemacht? Also jetzt wie zum Beispiel ne, diese Beiträge, die man liest oder so, was du ja auch gesagt hast, hast du dir trotzdem Gedanken gemacht oder bist du einfach mit einem, also open-minded einfach los und hast gesagt, okay, ich schaue einfach mal.
Ja, also ich denke gerade auf der ersten Reise, als ich dann nach Indien losgefahren bin, da war ich 19, also quasi relativ jung für so eine Reise. Und ja, ich denke, das Schöne ist, auch wenn man tatsächlich, je jünger man ist, desto weniger hat man irgendwie ein Bild. Oder deswegen ist man eben noch nicht so gefestigt in dem, was man über andere Länder denkt. Aber natürlich, irgendwo hat man immer eine Vorstellung und irgendwo hat man immer so ein bisschen, ja, dann ich sag mal auch irgendwo Angst vor einem Land. Ich probiere einfach immer das sozusagen ein bisschen nüchtern zu sehen, dass man wirklich Respekt vor den Sachen hat und sich selber nie in Gefahr begibt. Das wollte ich nie machen auf irgendeiner Reise. Aber ja, man kann sich an ganz vielen Stellen ein Land irgendwie erstmal anschauen und bekommt dann sehr, sehr schnell ein Gefühl für Sachen. Aber sicherlich gibt es auch Länder auf der Welt, in die ich jetzt nicht reisen würde, schlichtweg, weil es zu gefährlich ist gerade. Ja, ich probiere halt immer, dass man sich nicht zu sehr beeinflussen lässt und wirklich guckt, was sind gerade wirklich aktuelle Probleme in dem Land, kann man dort vernünftig Radreisen, aber ja, wenn man in jedem Forum nachliest, dann kann man in viele Länder nicht reisen, kann man aber in Realität doch und man würde sich, glaube ich, einfach viel verbauen, wenn man auch einem Land nicht manchmal dann eine Chance gibt, sich zu zeigen.
Ja, ist dann ungefähr so, wie wenn man irgendeine Krankheit googelt und am Ende ist man eigentlich schon tot.
Genau, also Krankheiten googeln ist auch, glaube ich, keine gute Idee. Ja. Und genauso ist, glaube ich, auch wenn man jetzt beim Auswärtigen Amt oder so auf der Seite guckt, dann gibt es viele Länder, wo man absolut nicht hinfahren darf, weil man wahrscheinlich nur beraubt oder verhört oder überfallen oder was auch immer wird. Und am Ende sind es wirklich tolle Länder mit tollen Leuten. Und manchmal hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass Länder oder auch Regionen im Land, die viel weniger touristisch sind, dass man dort noch viel mehr zum einen Ursprünglichkeit und von der Kultur von dem Land hat, aber eben zum anderen auch die Gastfreundschaft hat, weil eine Insel wie Mallorca, wo jetzt eben jedes Jahr ein Haufen, jetzt vielleicht in Corona gerade nicht, aber normalerweise ein Haufen Deutsche hinrennen, da ist eben Touristen nichts Besonderes und auch für die Einheimischen nichts Besonderes und wird auch eben viel negativer wahrgenommen. Und wenn man jetzt eine Region hat, wo wirklich kaum Touristen hinkommen, ist das ein ganz spannender Austausch, weil es natürlich für die Leute auch interessant ist und weil sie dann auch jemanden von weit weg vor sich haben und ganz interessiert sind und sozusagen, dass dann in beide Seiten irgendwie ein schöner Austausch ist. Also manchmal sind wirklich die abgelegenen Regionen, wo am wenigsten Touristen sind, die wirklich am allerschönsten sind für solche Touren.
Gab's da auch so Momente, wo du sagst, du hattest auch tolle Gespräche, obwohl es vielleicht mit der Verständigung relativ schwierig war oder? Ja, wie du vorhin schon gesagt hast, so mit Händen und Füßen und am Ende ist trotzdem irgendwie ein Gespräch zustande gekommen oder eine Kommunikation, ein Austausch oder wie auch immer.
Ja, auf jeden Fall, da trifft man eben ganz, ganz viele Leute auf so einer Reise. Jetzt zum Beispiel auch im Iran ist mir eine Frau in Erinnerung, die ich durch ihre Einstellung und Art zu leben, die mir bis heute einfach total in Erinnerung geblieben ist, weil eben im Iran gibt es ja viele Regeln, besonders für Frauen eben, ja, wo sie zum Beispiel im Kopftuch tragen müssen, bestimmte Sachen nicht dürfen oder machen müssen oder eine ganz andere gesellschaftliche Stellung irgendwie haben. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, die einfach ein kleines Unternehmen geführt hat und total selbstbewusst war und ihr Ding gemacht hat. Und sobald sie irgendwo in der Wohnung drin war, ihr Kopftuch in die Ecke gepfeffert hat. Und das fand ich zum Beispiel total bewegend, wie diese Frau ihr Leben gelebt hat, wie sie einfach, obwohl das System so absolut nicht in ihre Richtung ist, ja, ihr Ding durchgezogen hat, da mutig war und einfach ihr Leben gelebt hat. Und da sowas kriegt man auch trotz sprachlicher Barrieren, die es manchmal gibt, immer gut hin, dann auch wieder solche Gespräche zu führen und dann auch, ja, dass man wirklich immer wieder Leute trifft, die einen mit ihrer Geschichte irgendwo bewegen. Und ja, ich hatte auch schon Konversation, wo man am Ende immer nur einen Google-Übersetzer hin und her gereicht hat, aber man sich trotzdem mal schlapplachen musste, wenn man gesehen hat, was dann der andere gesagt hat, beziehungsweise was Google-Übersetzer dann gedacht hat, was der andere gesagt hat. Auf jeden Fall, man kriegt das immer irgendwie hin, dass man dann nochmal richtig schöne Gespräche irgendwie führt.
Ja, und wie seid ihr, oder du hast ja die ersten Reisen hast du ja allein gemacht, oder?
Genau.
Wie bist du im Vorhinein so an so Reisen rangegangen? Also ich meine, ich stelle mir jetzt aktuell immer so die Frage, und schaue mir viele YouTube-Videos an und so weiter, wie packe ich meine Klamotten und wie gehe ich sicher, dass ich nichts vergesse? Oder sagst du einfach, okay, fahr einfach los, du merkst sowieso, dass du irgendwas vergisst? Oder manchmal merkt man auch, dass man zu viel mit hat oder so, gar nicht so viel braucht.
Ja, absolut eher Zweiteres. Also ich bin chronisch nicht organisiert. Und bei mir war es bei den Fahrradreisen so, also jetzt mal die erste Tour gesprochen. Das Einzige, was ich mir mal vorher gekauft hat, war ein vernünftiges Fahrrad. Und ansonsten hatte ich bis anderthalb Tage, bevor ich eigentlich losfahren wollte, noch überhaupt nichts gepackt und noch überhaupt nichts da. Bin schnell noch durch die Gegend gerannt, irgendein Zelt, Isomat, alles rucki-zucki gekauft und hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Das war wirklich, also innerhalb von anderthalb Tagen alles, was ich für diese Reise zusammengekauft und eigentlich keinen Plan von gar nichts. Meine Eltern hatten sich damals schon aufgeregt, dass das nicht geht, dass man nicht so unorganisierter sozusagen losziehen kann. Ich habe noch vom Papa aus dem Schulatlas schnell so ein paar Karten rausgerissen bekommen, die ich dann so als grobe Orientierung erstmal mit hatte für das erste Stück durch Europa. Also, was ich eigentlich nur sagen will, ist, man muss eben nicht der Profi sein oder sich da 100 Stunden im Internet informierend haben, wie man alles macht, sondern das geht alles ganz, ganz schnell von allein. Und ich bin wirklich mit eigentlich überhaupt keiner Vorbereitung einfach drauf losfahren. Auch irgendwo relativ weit gekommen. Da kann ich nur jedem mitgeben, man muss es wirklich machen und darf sich gar nicht zu sehr mit Vorbereitung aufhalten oder sich dann einreden, dass man eben nicht super vorbereitet wäre, weil alles, ja, das meiste kommt eigentlich alles unterwegs.
Wenn du sagst, so wenig Vorbereitung oder wenig Training, mit was hast du so angefangen? Die meisten fahren ja wirklich nur irgendwie mit dem Rad zur Arbeit oder mal am Wochenende mal eine längere Tour. Hast du schon spezifisch irgendwie Rennraderfahrungen oder irgendwie längere Touren vorher schon gemacht?
Genau,
also jetzt einfach so nach Indien fahren, da kommt man ja auch nicht einfach so drauf.
Ja, nee, das Fahrrad war schon immer ganz, ganz wichtig bei mir. Aber eben mehr als Transportmittel, um wirklich auch die ganzen Alltagswege immer mit dem Fahrrad zu machen. Das ist auch jetzt noch so, dass ich eigentlich wirklich jeden Tag allein schon den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad mache. Und das war auch eigentlich schon immer so. Ich habe immer mal so kleinere Fahrradtouren davor gemacht. Ich bin zum Beispiel zu Schulzeiten in den Sommerferien immer mal mit Kumpels von Berlin bis hoch an die Ostsee nach Usedom gefahren. Das war auch immer lustig und eben kleinere Fahrradtouren. Und ich war vorher schon mal vom Bodensee aus nach Genua, also zum Mittelmeer sozusagen unterwegs über die Alpen. Das waren sozusagen die kleinen Minitouren, die ich mal davor gemacht hatte, aber eben auch alles sozusagen nicht in dem großen Maßstab. Und ja, das, wenn einem die Sachen Spaß machen, ich glaube, es bringt nichts, sich sozusagen zu so einer Tour zu quälen, wenn man eigentlich keine Lust drauf hat, dann macht es natürlich keinen Sinn, aber man muss einfach Spaß dran haben, am Fahrradfahren, am draußen sein, dann kommt das alles von alleine.
Ja, und die Erfahrung sammelt man dann wahrscheinlich unterwegs, ne? was man irgendwie braucht, was man nicht mehr braucht.
Genau. Was auch ganz lustig ist, also wenn man trifft ja auch manchmal andere Reiseradler auf der Straße und dann wird immer schon geguckt, was die anderen für Ausrüstung haben. Und es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge, ja, große und kleine Tricks, die man auf so einer Fahrradtour irgendwie machen kann. Und man probiert sich, finde ich, immer was bei den anderen abzugucken. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele Tricks, die ich nicht kenne. Aber man sammelt so mit der Zeit seinen Vorrat. Was wir zum Beispiel gemacht haben, da war ich mit meinem Bruder in Südamerika unterwegs und wir mussten mal wieder quer über die Anden. Da ging es fast hoch bis auf 5000 Meter Höhe, also wirklich richtig hoch durch die Berge. Und da muss man schon gucken, was man an Trinken und Essen mitnimmt, also wir wussten da, dass sozusagen die nächsten 3 Tage da eigentlich kein Haus steht. Und das Fahrrad ist natürlich schwer. Also die Fahrräder waren mit bestimmt irgendwas zwischen 50 und 60 Kilo vollgeladen, weil wir natürlich unser ganzes normales Gepäck hatten und eben auch Essen und Trinken mitnehmen mussten. Und was wir da zum Beispiel gemacht haben, was mir davor mal ein Fahrradfahrer aus Großbritannien, glaube ich, erzählt hatte, ist, wir haben unten am Fuß vom Gebirge sozusagen, haben wir Autos mit dem Daumen angehalten und haben denen gesagt, haben denen ganz viele Wasserflaschen in die Hand gedrückt und haben gesagt, wenn ihr ganz oben am Pass seid, dann versteckt die irgendwo rechts 10 Meter neben der Straße. So, und dann sind die sozusagen losgedüst mit 10 Wasserflaschen. Wir hatten so viel eben noch dabei, dass wir auch so gerade noch so hinkommen und sind dann quasi eben mit leichteren Fahrrädern da wirklich die Berge hochgestrampelt mühsam, aber eben trotzdem ein bisschen leichter und hatten dann oben schon unsere Wasserflaschen stehen. Das Auto war natürlich längst weg, aber das hat alles so geklappt, wie wir wollten, und dann standen unsere Wasserflaschen da sozusagen neben der Straße. Lauter so kleine Tricks guckt man sich dann auch viel bei anderen ab, oder wenn es im Sommer eben ganz heiß ist, was wir mal gemacht haben, ist, man zieht eine alte Socke über die Trinkflaschen, macht die nass, dann bleibt die schön, schön kühl, auch über eine längere Zeit, weil sozusagen diese Feuchtigkeit und der Fahrtwind das schön trocken halten. Da gibt es ganz, ganz viele so kleine Tricks, und eigentlich egal von jedem, der irgendwie ein bisschen Fahrrad fährt, kann man sich da immer irgendwo was abgucken für so eine Tour.
Auf jeden Fall ein cooler Tipp. Also zum Beispiel das mit der Socke, ne? Man kennt es ja so im Sommer, dass, wenn man keine Klimaanlage hat, irgendwie ein nasses Handtuch über einen Lüfter oder sowas.
Ja.
Auf jeden Fall ein cooler Tipp, ne? Und auch so einfach Leute anzuhalten mit dem Auto und dann drauf zu fahren. Ich meine, gut, es ist nur Wasser und vielleicht was zu essen, aber ne, wenn man dann oben ankommt und es ist nicht da, ist natürlich blöd, aber auch das zeigt ja immer wieder, dass wie hilfsbereit dann Menschen wieder sind.
Genau.
Vollgepackt mit Fahrrad einfach ankommt.
Man muss da auch ein bisschen, man muss natürlich so gucken, dass man noch gerade so ohne das Wasser, was dann oben steht, hinkommt, dass man sich nicht nur darauf verlässt, aber an sich war es eine coole Sache, hat bisher mal geklappt. Und tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, die Leute helfen einem dann da auch immer. Also gerade an dem Pass, das war ein Pass, der ging von Argentinien nach Chile rüber auf 4800 Metern, war es dann so, gerade eben ganz oben angekommen mit dem Fahrrad, war da sogar eine Reisegruppe, die in so einem VW-Bus mit Touristen eben ankam, wo der Reiseleiter, der eigentlich jeden Tag irgendwie da hochfährt, total begeistert war und quasi alles, was er in dem Auto noch an, die hatten wie so Lunchpakete für den Ausflug da dabei, was er da irgendwie noch da hatte, hat er mir alles in die Hand gedrückt. Am Ende, wenn man eben solche Sachen macht und irgendwo dann ja eben da in der Hitze die riesig hohen Berge hochstrampelt, dann wird man eben immer auch irgendwo ja, ganz schnell wieder belohnt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich sowieso schon auf den Radreisen immer so, dass je anstrengender auch das Fahrradfahren ist, desto schöner ist es auch irgendwie, weil man immer wieder diese ja, Momente hat, eben zum Beispiel, wenn man auf dem Berg ganz oben ist, wo man jetzt wirklich 3 Tage lang nur Serpentin mit 6 km/h nach oben gefahren ist und man steht dann wirklich ganz oben, hat einen Wahnsinnsausblick. Das hat einfach eine riesen Belohnung. Das ist ein Gefühl eben wirklich wie auf Drogen. Jeder, der irgendwie Sport macht, wird das ja kennen, wenn man sich manchmal einfach wirklich bis an sein Limit pusht und ja, der Moment danach einfach total geil ist.
Das ist auch ein guter Punkt, weil viele, also gerade Sportler kennen das halt, ne? Wenn man im Training ist oder wenn man auch in einem Wettkampf ist, also bei dir, das ist ja jetzt kein Wettkampf und wie gesagt, das ist jetzt kein Leistungszwang in dem Sinne, aber wenn man sich dann zum Beispiel so einen Pass hochkämpft, dann ist es ja irgendwo doch wieder eine Challenge und auch wieder wie ein Kampf und dann hat man ja vielleicht auch irgendwie zwischendurch wieder so Momente, wo man sagt, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Habt ihr dann einfach gesagt, okay, wir ziehen jetzt durch oder hatte man wirklich so Momente, wo man einfach mal das Fahrrad einfach zur Seite gelegt hat und so sich gedacht hat, okay, ich fahre keinen Meter weiter, weil ich einfach weil die Beine so kaputt waren oder was auch immer?
Tatsächlich, das Fahrradfahren hat mich meistens nicht so gestört. Natürlich ist es manchmal also anstrengend, also gerade wenn man eben zu zweit ist oder so, das hat einfach riesige Vorteile, aber manchmal streitet man sich auch und sowas ist dann oft fast ja anstrengender oder herausfordernder als die sportlichen Sachen. Ich finde zum Beispiel beim Fahrradfahren Berge total geil, weil man immer wieder schöne Aussichten hat und weil man eben diese Belohnungsmomente und sowas hat. Was mich beim Fahrradfahren tatsächlich extrem nervt, ist Gegenwind. Weil man weiß, dieselbe Strecke könnte an einem anderen Tag mit Rückenwind total einfach sein, aber man kommt irgendwie nicht vorwärts. Und wir hatten tatsächlich, ja, manche Stücke, da sind wir einfach, das war eine schnurgerade Wüste, auf beiden Seiten einfach nur Sand, in Peru zum Beispiel. Und uns hat so der Wind entgegengepfiffen die ganze Zeit, dass man echt nur mit 5, 6 km/h vorwärts kam. Also das ist fast, ja, Schrittgeschwindigkeit eigentlich. Und wir konnten echt nicht schneller fahren, weil es einfach so ein Gegenwind war. Und das über wirklich mehrere Tage. Dann fragt man sich schon manchmal, was man eigentlich gerade macht. Aber es geht auch irgendwie wieder vorbei. Und Gegenwind kann ich halt wirklich absolut nicht leiden. Man sagt immer, Gegenwind formt den Charakter. Aber ja, wenn man sich dann so abquält, mag man das auch nicht hören. Aber am Ende sowas geht immer wieder vorbei. Also am besten ist dann immer wirklich einfach weitermachen. Und das meiste ergibt sich von ganz allein. Wir haben ja vorhin schon über die tollen Einladungen gesprochen. Dann wird man das nächste Mal von der Familie eingeladen, sitzt mit denen im Wohnzimmer und quatscht und dann eigentlich schon wieder alles vergessen, was 3 Stunden vorher in der Sonne noch total anstrengend war.
Ja, ich stelle mir das auch mega geil vor, wenn man gerade bei so Pässen zwischendurch eine Pause macht oder ne, einfach das Ziel oder den Pass erklommen hat, so dann auf einmal wirklich in die Weite gucken kann. Ich war letztes Jahr das erste Mal wirklich in den Alpen zum Snowboardfahren. Da hatte ich das erste Mal so einen Blick über Berge und ne, über so ein Tal, wo dann so ein Fluss durchfließt und sowas. Also das stelle ich mir schon geil vor, gerade in verschiedenen Ländern dann solche Ausblicke genießen zu können da oben.
Ja, ich glaube, die Alpen sind auch total schön zum Fahrradfahren. Und Ja, auch in Deutschland gibt es ganz, ganz viele schöne Ecken, wo man auch solche Momente schon hat, wo man Berge hochfahren kann und eben diesen Kick sich da abholt, weil man sieht es auch total krass an den Rennradfahrern, die so ein bisschen wirklich auf Wettkampf und auf Training fahren. Im Flachland sind gar nicht so viele, aber in den Bergen immer viel, viel mehr. Also hier bei uns in der Nähe gibt es ja den Brocken als größten Berg. Da sind im Sommer einfach ohne Ende Fahrradfahrer. Der ist komplett voll mit Fahrradfahrern, weil eben alle dahin wollen, weil alle, wo man eigentlich sagt, hier ist ja total doof, jetzt sich hier langsam den Berg hoch zu quälen, aber das ist eben das, was einem dann doch irgendwo den Kick gibt und Spaß macht.
Ja, da habe ich letztens auch ein geiles Video gesehen bei YouTube und da wollte einer von Hannover, der ist mit dem Zug von Hannover nach Seesen und ist dann von Seesen Richtung Quedlinburg und hat eben, der könnte, hätte ja auch einfach durchs Tal fahren können. Und hat dann extra noch einen Umweg über den Brocken genommen, ne? Um einfach da oben nochmal den Ausblick zu genießen, ein bisschen Training natürlich auch. Also, ja.
Kann ich nur empfehlen. Du hast ja auch schon erzählt, dass du vielleicht jetzt im Sommer mal eine Fahrradtour machen willst, ein bisschen durch Deutschland. Wenn man sich solche Ziele eben gerade wie den Brocken mitnehmen kann, mach's auf jeden Fall, weil das lohnt sich.
Ja, also bei mir wird's ich weiß nicht, ob ich am Brocken vorbeikomme, aber ich meine, ich fahre durch Hessen, ich fahre durch Thüringen, ich fahre ein Stück durch Sachsen-Anhalt. Also das ist halt so. Und da gibt es so viele schöne Ecken, so viele Wälder, so viele kleine Berge zwischendurch. Da kann man auf jeden Fall was mit einbauen.
Ja, weil ich glaube es auch.
Meine auch erste längere Tour.
Ich glaube es auch ganz schön in Deutschland dann zu sehen, dass auch hier eben viel Gastfreundschaft gibt, auch wenn man es am Anfang vielleicht nicht so vermutet, weil man immer denkt, in Deutschland ist man ja doch ein bisschen zurückgezogen. Aber ich glaube, dass man auch ganz viele nette Begegnungen in Deutschland machen kann, wenn man hier so unterwegs ist.
Hast du auch in Deutschland schon mehrere Touren, sag ich mal, gemacht? Also du hast mir vorgestern von deiner Tour erzählt, als du nach München gefahren bist, glaube ich.
Genau, eben auch nur mal kürzere Touren. Immer 2-3 Tage, wie gesagt, immer das zur Ostsee. Das ist auch ein total geiles Ziel. Also wenn jemand Ziele für eine Fahrradtour sucht, ans Meer zu fahren, ist auch immer schön, weil man dann so wirklich, so ein richtig schönes Endziel hat und man steht am Ende einfach am Wasser, am Strand, mit den Füßen im Sand. Ist immer zu empfehlen. Ich bin auch diesen Sommer mit der Freundin erst mit dem Fahrrad von Berlin nach Rostock und dann noch ein bisschen durch Dänemark und Schweden gefahren, da gibt es lauter Fähren, die man auch wirklich für wenig Geld nehmen kann und auch wo man immer mit dem Fahrrad mitkommt, also da kann man auch eine richtig schöne Tour machen. Und dann eben auch nochmal nach München runter. Im Prinzip habe ich auch probiert, viele Strecken mal mit dem Rennrad zu fahren, wo ich einfach sowieso schon irgendwo hin musste, dass man das sozusagen immer gleich verbindet, so wie ich es auch probiere, eben jeden Weg, den man in der Stadt macht, zum Beispiel jetzt der Weg zur Arbeit, dass man einfach gleich da seinen Sport mitmacht, weil dann spart man sich wirklich ganz viel Sport, wenn man das einfach, das Fahrradfahren wirklich als Transportmittel schon nutzt. Und zwischen Berlin und Magdeburg bin ich auch schon zigmal mit dem Fahrrad gefahren, wo man sicherlich normalerweise irgendwie einen Zug oder ein Auto oder was auch immer nehmen könnte. Es dauert dann halt ein bisschen länger. Aber ich meine, ganz viele Leute machen so Sport in einem Fitnessstudio, nur um des Sportes willen. Von daher, warum nicht mal irgendwie 7 Stunden mit dem Rennrad durch die Gegend heizen und dann hat man auch gleichzeitig noch die Strecke geschafft. Und man hat Training gemacht.
Und Geld gespart.
Wie bitte?
Und Geld gespart auf jeden Fall auch noch.
Genau, das sowieso. Das sowieso. Man kommt immer, glaube ich, ganz günstig weg mit dem Fahrrad.
Ja, du hast ja auch gesagt, auf eurer Tour durch Indien, glaube ich, war das. Habt ihr ja auch gesagt, ihr wollt so wenig Geld wie möglich ausgeben, ne?
Genau, vor allen Dingen dann in Südamerika, aber auch auf der Indienreise ging das ja schon so los, dass ich mit meinem Bruder mir dann eigentlich so ein bisschen auch die Challenge gesetzt hatte, dass wir eben eigentlich kein Geld für Übernachtung ausgeben, sondern immer gucken, wie wir irgendwo hinkommen. Ganz oft wurden wir, wie gesagt, eingeladen, ansonsten hatten wir immer noch das Zelt. Und man kann auch, also in ganz vielen anderen Ländern war das für uns dann einfach das Normalste, dass man auch bei irgendwelchen Einrichtungen einfach zum Beispiel fragt, dass man bei der Feuerwehr, bei einer Kirche, bei einer Moschee, Polizei, alles was irgendwo oder auch ein großes Bauernhaus fragt, ob man da schlafen kann, wenn man das nett erklärt, dann war das eigentlich nie ein Problem. Ich denke, das geht auch in Deutschland, wenn man wirklich auf die Leute zugeht, sagt, man macht eine Radtour, man will nur eine Nacht lang mit dem Zelt da schlafen, dann haben die meisten Leute eigentlich kein Problem und finden das noch cool. Und das Schöne ist auch, man kommt dann gleich mit den Leuten ins Gespräch und kann ein bisschen erzählen und auf die Weise haben wir auch ganz viele nette Leute kennengelernt. Und natürlich spart es erstmal wahnsinnig viel Geld, weil die Fahrradtouren, manchmal denkt man ja, wie kann man das machen, so eine große Reise, aber Geld ist da eigentlich gar nicht so der limitierende Faktor. Auf der Südamerika-Tour waren wir, glaube ich, am Ende, wenn man die Flüge wegnimmt, irgendwo bei 6 € pro Person und Tag. Also echt wahnsinnig günstig und hatten trotzdem einfach eine super tolle Zeit mit riesen Erlebnissen. Und das geht eben, wenn man so bereit ist zu reisen, auch mit ganz, ganz wenig Geld.
Wenn du sagst Flüge, wie seid ihr gestartet? Von wo seid ihr gestartet? Und wie seid ihr dann geflogen?
Ursprünglich war mal die Idee, dass wir ganz, ganz im Süden von Südamerika starten. Ushuaia heißt ja der Ort im Süden von Argentinien. Dann hatten wir eben mal nach Flügen geguckt und dann war klar, okay, die sind so dermaßen teuer. Dann haben wir einfach unseren Plan geändert, haben gesagt, wir wollten eigentlich eine Fahrradtour in Südamerika machen. Wir schauen einfach, wo ist der günstigste Flug, den wir nach Südamerika finden, egal wohin. Und dann wurde uns eben Flug nach Mexiko angezeigt, sozusagen ganz, ganz auf der anderen Seite von Südamerika. Dann haben wir gesagt, na gut, dann starten wir halt in Mexiko und fahren es andersrum. Und haben auch die Tour, wo wir eigentlich langfahren wollten, dauernd zwischendrin geändert. Genau, also da war es auch wirklich einfach nur der Start, dass wir gesagt haben, okay, wo gibt es den günstigsten Flug und dann fangen wir halt da an.
Ja. Hast du bis jetzt nur eine Tour mit deinem Bruder gemacht oder schon mehrere?
Bisher sozusagen nur die eine große Tour. Immer mal kleinere Touren oder immer hier ein bisschen Fahrrad gefahren in Deutschland, aber im Prinzip die erste Tour war komplett alleine nach Indien und dann in Südamerika war es eben zusammen mit dem kleinen Bruder. Eben auch eine ganz andere Erfahrung und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf, dass ich das mit meinem Bruder einfach so machen konnte, weil wir waren ja quasi ein Jahr lang permanent zusammen. Wir hatten ein winzig kleines Zweimannzelt. Und man hat ja kaum sozusagen, wenn man sich mal streitet, irgendwie Raum, sich aus dem Weg zu gehen. Sondern man ist dann auf so einer Reise dann noch immer mit da. Wie bitte?
Das wäre jetzt auch so eine Frage von mir gewesen, weil du ja vorhin auch das Thema Streit angesprochen hast und gerade in der Familie und mit dem kleinen Bruder und so.
Genau, bei Geschwistern ist glaube ich sowieso, man hat da nicht so eine Schutzzone, sondern wenn man sich streitet, dann geht es irgendwie gleich richtig zur Sache. Und auch auf Natur ist es eben auch so, dass das kommt ja vor, das ist ja auch das Normalste auf der Welt, dass man sich mal streitet. Aber dass man sich eben auch immer wieder zusammenraufen muss. Und wir hatten eben mal auch Momente, wo dann jeder ein bisschen für sich gefahren ist. Aber man kriegt das ja alles wieder hin. Und ja, wie gesagt, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir das eben geschafft haben. So eine lange Zeit, wo man eben auch so intensiv zusammen ist, so durchzustehen. Und man hat am Ende ja einen Riesenschatz von Erlebnissen und Erinnerungen, die man zusammen teilt. Und das ist, finde ich, auch was richtig Schönes. Wie lange ist deine Tour geplant, die du durch Deutschland mit dem Fahrrad machen willst? Weißt du schon, wie viele Kilometer das sind und wie lange du da ungefähr unterwegs sein willst?
Also ich hab mir für die Dauer noch gar nicht so große Gedanken gemacht. Ich habe jetzt mal so grob durchgerechnet, wie viele Kilometer es wären. Also mit den Radwegen, die ich jetzt geplant habe oder die ich mir mal angeschaut habe, wären es so um die 500 Kilometer.
Ja.
Und deshalb, ich weiß eben nicht, bin jetzt auf dem, jetzt habe ich noch keine riesengroße lange Tour oder auch, ich habe noch nicht mal irgendwie so einen Overnighter oder sowas gemacht, ne, dass ich wirklich mal 2 Tage durchgefahren bin und irgendwo übernachtet habe. Und ja, ich trainiere halt darauf hin einfach. Ich kann relativ lang am Stück fahren, ohne dass mir irgendwas wehtut. Jetzt und deshalb, ich schaue einfach mal. Ich würde das einfach mal in dem Sommerurlaub machen und bis dahin auf jeden Fall ein bisschen trainieren, dass ich wirklich auch mal so, also mit gutem Gewissen sagen kann, hey, ich fahre 100 Kilometer am Stück durch oder 120 und wenn ich halt zwischendurch irgendwas Cooles sehe und will da bleiben und will da schlafen, dann halte ich halt dort an einfach, weißt du.
Ja.
Und würde das einfach so planen, dass ich mir 5 Tage dafür Zeit nehmen, 5 bis 6 Tage. Und wenn ich es schneller schaffe, dann schaffe ich es schneller, dann bin ich schneller bei meiner Familie. Und wenn nicht, dann ja. Es gibt ja in Deutschland auch immer noch Züge und
genau, ich denke, es ist auf jeden Fall gut, wenn man nicht zu viel eben einen Plan hat, weil das macht dann auch flexibel. Und wenn man ja denkt, eben hier ist gerade schön, oder man trifft jemanden, der einem sagt, fahr noch mal dahin, weil da ist cool, dann kann man seinen Plan auch immer wieder ändern. Und ja, wenn man da sozusagen nicht die genaue Roadmap hat, dass man weiß, an dem Tag will ich dort sein, an dem Tag will ich dort sein, dann ja, ist man auf so einer Reise auch, glaube ich, viel mehr offen für Änderungen. Und was sicherlich auch cool ist, dass man einfach mal übers Wochenende wirklich so Overnighter macht. Da habe ich auch wahnsinnig Lust drauf, das dieses Jahr ein bisschen zu machen, dass man einfach mal irgendwo rausfährt mit Zelt, Schlafsack, Isomatte, sich einen richtig schönen Schlafplatz in den Bergen, an einem See, wo auch immer sucht, und einfach am nächsten Tag zurückfährt und mal wirklich so ein bisschen draußen ist, den Kopf frei kriegt vom ganzen Alltag. Genau, das ist ja sowieso auch als Vorbereitung, wenn man mal sowas ausprobieren will, sicherlich nicht schlecht, aber auch was, worauf ich auch total Bock habe, weil es einfach Spaß macht.
Ja, vor allen Dingen dadurch, dass ich mich jetzt in diesem Jahr mehr damit beschäftigt habe, habe ich auch das Gefühl, also es ist ja meistens so, wenn man dann irgendwie in so einer Blase ist, dass man immer mehr davon mitbekommt. Aber ich habe eben gerade dieses Jahr auch das Gefühl, ich habe es auch von Arbeitskollegen mitbekommen, die sich ein neues Fahrrad gekauft haben oder so, dass eben das Radfahren immer größer wird und dass auch immer mehr Leute auf sowas Bock haben. Das einfach auch in Deutschland zu machen, wie du sagst, wir haben so viele schöne Strände, Seen und Wälder und was weiß ich, wo man dann einfach sagt, okay, ich fahre mal übers Wochenende mit dem Fahrrad raus und probiere es einfach mal.
Ja, ich glaube, so nervig, wie wirklich Corona jetzt für alle war und auch noch irgendwo ist, diese Sache, dass man so ein bisschen Deutschland wieder entdeckt, ist, finde ich, eigentlich total positiver Nebeneffekt. Und ich glaube, die Fahrradläden haben letztes Jahr alle einen riesen Umsatz gemacht und haben viel mehr Räder verkauft als sonst. Und die Fahrradwege waren auch voll. Von daher denke ich, haben das schon echt viele gemacht, und das ist schön zu sehen, und es ist auch für mich selber schön zu sehen, dass man so ein bisschen Deutschland wieder entdeckt und eben erstmal entdeckt, was es für schöne Ecken überhaupt gibt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch bei einem Arbeitskollegen speziell mitbekommen, der hat sich dieses Jahr gleich 2 Räder gekauft, also 2 neue, weil er angefangen hat mit Mountainbiken und hat sich dann einfach halt ein günstiges Mountainbike geholt und hat dann innerhalb von 2 Monaten so einen Spaß dran gefunden, dass er sich dann natürlich ein neues gekauft hat. Und ja, da hat er dann schon ewig warten müssen, bis er alles dran bekommen hat, weil die Läden eben so krass überlaufen waren dieses Jahr.
Ja, aber es ist ja schön zu sehen, wenn es ihm scheinbar so Spaß gemacht hat, dass er da richtig am Haken war bei der Sache.
Auf jeden Fall. Mich freut es auch, dass die Leute jetzt wieder mehr rausgehen und sich draußen bewegen, auch die Natur wieder genießen können.
Genau, ich glaube, jetzt ist sowieso, dadurch, dass es eben noch kalt ist und das Wetter ein bisschen ungemütlich, sowieso ja alles noch so ein bisschen eingefroren, aber ich denke, wenn der Frühling in ein paar Wochen wieder losgeht, dann haben auch alle Lust, wieder draußen zu sein und auch Sport draußen zu machen und die Natur ein bisschen zu erleben.
Auf jeden Fall. Was ich dich noch fragen wollte, wie viele Kilometer waren die letzte Tour, die ihr gemacht habt? Insgesamt, also wenn du sagst, ihr seid in Mexiko gestartet, und es waren ja dann doch einige Kilometer, die ihr hinter euch hattet.
Genau, im Grunde sind wir von Mexiko aus erstmal durch komplett Zentralamerika, dann ja Kolumbien lang, quasi auch mehr oder weniger die Westküste von Südamerika, weiter nach unten bis Chile. Und dann nochmal quasi mittendurch nochmal nach oben gefahren, bis in den Amazonas nach Manaus. Am Ende waren wir, glaube ich, 10 Monate unterwegs und sind 21.000 Kilometer gefahren. Ich glaube, das sind so ungefähr 100 Kilometer pro Tag. Ein bisschen weniger sicherlich im Schnitt. Wir haben auch immer mal wirklich längere Pausen gemacht, gerade in den großen Städten. Wie weiß ich nicht, Lima, Buenos Aires. Dass man irgendwie da mal eine Woche war. Wir hatten ja auch nie wirklich den Zwang weiterzufahren, sondern wenn wir Bock hatten, sind wir weitergefahren. Aber ich denke, wenn wir gefahren sind, sind wir meistens so um die 100 Kilometer gefahren. Da kann man sich ganz gut dran orientiert, aber natürlich ist man mit der Zeit dann ja auch ein bisschen ans Fahrradfahren gewöhnt und der ganze Körper einfach ein bisschen trainiert. Und es kommt halt total drauf an, also man trifft auch die unterschiedlichsten Reiseradler, die alle ihre eigenes Tempo so gefunden haben. Da macht es, glaube ich, auch keinen Sinn, sich da zu sehr mit anderen zu messen und irgendwelchen Zahlen hinterher zu rennen. Wir haben, das war schon in Bolivien, haben wir ein Pärchen getroffen, die waren in Alaska gestartet. Also die hatten wirklich schon eine Wahnsinnsreise hinter sich. Die sind wirklich ganz, ganz oben gestartet und wollten sozusagen einmal Nord- und Südamerika von oben nach unten. Und die sind schon eine Riesenstrecke gefahren und die hatten einen Schnitt von, ich glaube, nicht mal 30 Kilometer am Tag, wo man eigentlich denkt, das ist ja gar nichts. Das ist ein bisschen mehr als eine Stunde schnell auf dem Fahrrad fahren. Aber die haben trotzdem so eine Riesenstrecke geschafft. Und es gibt andere, die fahren auf irgendwelche Weltrekorde, die fahren auch von ganz oben nach ganz unten mit einem Schnitt von 250 Kilometern pro Tag, wo man natürlich dann nicht so viel Kontakt zu Menschen hat und eigentlich die ganze Zeit auf dem Fahrrad sitzt und wirklich ballert. Ich glaube, da muss einfach jeder seinen Weg finden, wie es einem Spaß macht, dass man wirklich nicht gehetzt ist, keinen Druck hat, aber trotzdem sich noch herausfordern kann und einfach Spaß hat. Also ich glaube, da muss einfach jeder wirklich seinen eigenen Weg und vor allen Dingen seine eigene Geschwindigkeit finden. Auf jeden Fall gibt es die komplette Bandbreite, also von wirklich 30 Kilometern pro Tag bis 250 Kilometern pro Tag kann man, egal wie, riesengroße geile Touren auch auf dem Fahrrad machen.
Ja, also das ist ja wie mit allem, da sollte jeder so seinen Schnitt finden, so wie er sich dann auch wohlfühlt. Gerade auf so einer längeren Strecke hat man ja auch die Möglichkeit rauszufinden, okay, heute habe ich ein bisschen zu viel Gas gegeben oder heute geht es mir immer noch gut abends, wenn ich ins Zelt gehe oder so.
Ja, total. Ich musste da auch wirklich die Erfahrung machen, dass manchmal hat man ja zum Beispiel mit Gelenken einfach Probleme, dass wenn man da sozusagen nicht auf seinen Körper hört und einfach rüberfährt, bei mir war es so, ich bin einfach, obwohl mir schon die Knie total wehgetan haben, bei einer Tour da wirklich immer weitergefahren und bin da einfach 3 Tage lang jeden Tag auch über 200 Kilometer gefahren und habe am Ende total die Quittung bekommen, dass ich kaum noch laufen konnte, weil ja man einfach den ganzen Tag mit so einem leichten Schmerz gefahren ist und das natürlich nicht gut war. Da bringt es auch immer viel auf seinen Körper zu hören und wenn es nur wirklich nicht der Muskel ist, der wehtut, sondern irgendwie die Gelenke das gerade nicht verkraften, dann macht es absolut keinen Sinn, sich sozusagen zu quälen, sondern da muss man immer viel auf den Körper hören.
Als ihr durch den Amazonas gefahren seid, das stelle ich mir immer, also Amazonas stelle ich mir immer wirklich nur Dschungel vor und so, ne? Tiefer Schlamm und einfach Schlammschlacht und Materialschlacht. Wie seid ihr, also ich habe auch Bilder bei dir auf Instagram gesehen, wo ihr wirklich durch tiefe Schlammlöcher durch seid. Wie war da eure Erfahrung?
Zuerst mal hat die Straße, die wir da gefahren sind, wahnsinnig Spaß gemacht, weil es eben wieder wirklich eine Herausforderung war, weil man sich Gedanken machen musste, wie man das angeht. Der Amazonas ist ja im Wesentlichen so, dass es kaum Straßen gibt, also der meiste Verkehr geht übers Wasser, das ist ja ein riesiges Netz an Flüssen, wie so ein riesiger Sumpf quasi. Und auch die ganzen LKWs fahren mit riesengroßen Fähren und da gibt's die Straße, die wir gefahren ist, die ist sowieso ein halbes Jahr lang eigentlich gar nicht zu befahren, weil die halb unter Wasser steht und manchmal eben so ein bisschen, da war auch kaum jemand unterwegs. Da waren noch 2 andere Overlander Jeeps, also die ein bisschen höher gelegten Jeeps, unterwegs. Die waren eigentlich genauso schnell wie wir mit dem Fahrrad, weil die halt immer ihre Jeeps wieder freischaufeln mussten. Und wir mit dem Fahrrad, wenn eben so ein Schlammloch kam, im Grunde das Fahrrad auf die Schulter nehmen konnten, haben es durchgetragen und sind auch weitergefahren. Und da waren wir wirklich über mehrere Tage eigentlich genauso schnell wie die. Trotz tollem Offroad Jeep mit Allradantrieb kamen die da einfach nicht schneller weg und haben sich auch, glaube ich, sehr geärgert, dass sie gerade so mit uns Fahrrädern mithalten konnten. Wir haben auch einmal dann da einen Jeep gefunden, da kamen wir einfach angefahren zu einem Schlammloch und die haben tatsächlich auch schon da 1,5 Tage festgesessen. Also die sind mit ihrem Jeep da rein und kamen halt nicht mehr weiter. Die kamen nirgendwo hin und haben schon eine Nacht an dem Platz dort geschlafen. Und haben dann sozusagen gehofft, dass jemand aus der anderen Richtung kommt, der sie wieder rausziehen kann. Also meistens, wenn dann so ein Auto feststeckt, wartet man, ja, bis eben aus der Gegenrichtung einer kommt, dann wird ein Seil dran gemacht und dann werden die wieder rausgezogen. Also schon eine abenteuerliche Straße, weil eben auch auf den 500 Kilometern da kaum Besiedlung war. Das heißt, man musste sich ja mit Verpflegung auch komplett eindecken und wir hatten die Fahrräder vollgeladen bis oben hin. Ja, jeder da irgendwie 10 Kilo Wasser mitgenommen, 10 Liter Wasser mitgenommen, um da irgendwie durchzukommen. Die mehreren Tage ohne irgendwelche Verpflegung oder ohne irgendwas, weil da hat wirklich echt niemand gewohnt. Aber trotzdem natürlich Wahnsinns Natur, man hat ständig mal Affen, die man sieht, riesengroße Schlange auf der Straße und Flussdelfine gibt es zum Beispiel auch im Amazonas. Die konnten wir an einer Stelle, wo so eine kleine Fähre gab, auch sehen und anfassen. Die haben so eine ganz, ganz langgezogene Nase quasi, diese Flussdelfine. Also für mich war es ein Riesenerlebnis, dieser Amazonas, und einfach total Spaß gemacht, da irgendwie durchzufahren. Natürlich ist auf so einer Straße, muss man auch ein bisschen Vertrauen in seine Ausrüstung haben. Wenn da irgendwas kaputt geht, dann wäre es natürlich doof. Da muss man gucken, wie man da erstmal wieder wegkommt. Weil da jetzt nicht direkt der Fahrradladen oder die Rettung sozusagen um die Ecke ist, aber ein bisschen Verkehr war ja auch da. Und bei uns ist halt alles gut gegangen. Von daher war es einfach eine Straße, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat zu fahren. Manaus ist sozusagen die Hauptstadt vom Amazonas, da war dann auch das Ende unserer Reise. Und ich war einfach wahnsinnig traurig und habe am Ende geheult, als der Asphalt wieder losging, weil ich wusste, jetzt ist sozusagen die Reise vorbei. Also jetzt haben wir es geschafft, der ganze schwierige Teil, wo man sozusagen die ganze Zeit darauf hingearbeitet hat, das ist jetzt alles vorbei. Und ja, das war für mich schon sozusagen traurig, dass ich wusste, okay, jetzt kommt nur noch Asphalt, jetzt müssen wir nur noch bis zur großen Stadt rollen und dann ist die Reise vorbei. Aber ich denke, wenn man am Ende traurig ist, dann zeigt es auch nur, dass einem Spaß gemacht hat unterwegs. Auf jeden Fall kann ich es nur empfehlen. Und manchmal ist es eben so, je anspruchsvoller die Strecken sind, desto mehr Spaß macht es dann auch irgendwie da lang zu fahren.
Wie lange wart ihr da in dem Schlamm, sag ich, oder in dem wirklichen schwierigen Teil unterwegs? Und also, habt ihr da auch übernachtet?
Genau, das war fast eine Woche, die wir diese Schlammpiste gefahren sind. Das waren am Ende ein bisschen mehr als 500 Kilometer. Da war es auch so, also uns wurde vorher wirklich zigmal am Tag erzählt, dass uns sozusagen die Jaguare da essen werden. Was nicht passiert ist, wir haben noch nie einen gesehen. Auf der Strecke war es so, alle 40 Kilometer gab es mitten im Nirgendwo so ein Mast, wo irgendwie der für die Telefone, so ein Mobilfunkmast. Und da war ein Zaun ringsrum. Und die haben schon immer das Tor offen gelassen, damit man sozusagen reingehen kann und übernachten kann. Für alle Leute, die eben auch mit den Autos eben unterwegs waren auf der Straße. Und das heißt, man musste immer bis zu so einer Station fahren, konnte dann einfach das Tor aufmachen und hat man sozusagen da drin geschlafen, hatte man zumindest einen Zaun um sich rum. Und manchmal musste man dann eben abends schauen, dass man sozusagen noch gerade so den nächsten Turm erreicht. Ansonsten hatten wir auch mal nachts ganz, ganz viele Moskitos da im Zelt drinne, weil das Fliegentuch quasi da gerissen war und der ganze Reißverschluss von unserem Zelt einfach nicht mehr ging. Das war eine fürchterliche Nacht mit irgendwie gefühlt wirklich hunderten Mücken im Zelt. Aber am Ende kommt man irgendwie durch alles durch und hat sich da so durchgewurstelt.
Habt ihr da in diesen eingezäunten Dingern auch mit anderen Leuten geschlafen, die halt wirklich, wie du sagst, auch stecken geblieben sind?
Genau.
Aber den meisten Mal.
Zum Beispiel diese Jeeps, mit denen wir da irgendwie wirklich wie so ein Wettrennen gemacht haben, weil wir wirklich 3 Tage lang immer so mehr oder weniger mit derselben Geschwindigkeit unterwegs waren und uns immer gegenseitig wieder überholt haben. Die haben wir dann auch nachts immer mal getroffen. Genau, und man kennt sich dann schon so ein bisschen und ist auch ganz lustig. Ja, am Ende von der Piste saßen wir dann nochmal zusammen in so einer Bar und man quatscht über alles. Genau, aber da treffen sich dann sozusagen auch so ein bisschen die Leute an diesen Mobilfunkmasten, weil man da eben einfach halbwegs sicher schlafen konnte.
Und gerade mit der Ersatzteilversorgung, ne, du hast ja auch gesagt, da ist nicht überall mal so ein Radladen. Wie habt ihr das da gehalten, allgemein in der Tour, beziehungsweise auch gerade in dem Stück, so, wo es schwierig war? Ich meine, es geht ja jetzt nicht immer was kaputt, aber wenn allgemein was kaputt gegangen ist, hat man sich dann eher so vorher schon was zusammengelegt oder sammelt man sich dann da so was zusammen, was halt so passt?
Ja, ich hatte, also das auch ein Teil am Fahrrad, was ich immer mal tausche, ist die Kette, weil die einfach, wenn man wirklich viele Kilometer fährt, sich so ein bisschen ausnudelt und länger wird und ja irgendwann noch anfängt durchzurutschen, deswegen muss man die immer mal tauschen. Ja. Ansonsten hatten wir eigentlich relativ wenig Ersatzteile dabei. Natürlich so ein bisschen Schrauben, ein bisschen Werkzeug, dass man zur Not auch irgendwo mal eine kreative Lösung finden kann. Speichen hatten wir dabei, weil mein Bruder, der so ein bisschen fast ja wie so ein Rennrad hatte, dann da auch mal Speichen gebrochen sind. Aber natürlich gibt es Sachen, wenn einem irgendwo ein ganz schlimmer Teil durchbricht, dann muss man schon sehen, wie man das repariert. Und bei meinem Bruder war es so, der wurde in Buenos Aires mal von einem Bus quasi umgefahren, da hat der Hinterreifen die ganze Zeit schon total geeiert und das ging auch nicht mehr rauszumachen, weil wirklich die Felge hinten so verbogen war. Die hatte am Ende schon durch das Aluminium von der Narbe, also dem Teil in der Mitte vom Reifen, ging schon wie so ein Riss. Und da hatten wir am Ende total Angst, dass sozusagen das zerbricht, weil dann das Fahrrad überhaupt nicht mehr fahren würde. Aber es hat zum Glück gehalten und ist alles gut gegangen.
Die bekannte Narbe, die ihr auch im letzten Podcast angesprochen habt, ne, die du dann mit nach Hause genommen hast auch.
Genau, ich habe quasi angefangen, auch so ein bisschen während Corona viele Sachen zu bauen aus alten Fahrradteilen. Sozusagen die Idee, dass man die ganzen Fahrradschrott, der irgendwie so entsteht, nochmal irgendwie nutzt und irgendwie was Schönes draus baut. Und habe da auch angefangen, viele Lampen und Lampenschirme und solche Sachen zu bauen und zu schweißen. Und jetzt zum Beispiel aus dieser Narbe, die haben wir dann wieder mit nach Deutschland genommen gehabt, die halb kaputt ist und hier ausgetauscht, habe ich eben zum Beispiel meinem Bruder dann zu Weihnachten wie eine Schreibtischlampe gebaut, weil es für mich auch irgendwo einfach schön ist, wenn man so viel Erinnerung mit so einem Teil hat, ja, sich dann irgendwie wie ein Andenken draus zu machen und wenn das gleichzeitig noch irgendwo was Praktisches ist, was man auch gebrauchen kann, ist es eben eine coole Sache. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man jetzt irgendwie eine Fahrradtour macht und einem reißt die Kette meinetwegen und auch wenn die dann in dem Moment natürlich sehr verhasst ist, weil man erstmal gucken muss, wie man das Problem jetzt löst, dass man sowas aufhebt und sich irgendwie was Cooles draus baut und das nochmal nutzt, anstatt dass man es einfach nur in die Tonne haut. Also ist ein Projekt, was mir ganz viel Spaß macht und mal gucken, wo es hinführt.
Ja, und vor allem, wer da Inspiration braucht, sollte sich ja einfach nur bei dir auf der Seite umgucken. Ich habe es mir die Tage auch mit meiner Freundin angeguckt und also da sind echt schon geile Dinger dabei. Ich meine, der eine Lampenschirm, den du da wirklich aus verschiedenen Ritzeln gebaut hast, ne, verschiedene Größen und so, macht ja auch vom Schattenbild her schon was Geiles her.
Genau. Ja, wie gesagt, das ist halt was mir total Spaß macht, das zu bauen und ich glaube, dass auch viele Leute, die irgendwie einen Bezug dazu haben und gerne Fahrrad fahren, dass das irgendwie cool finden, weil ich es ja für mich auch cool finde. So ist das Ganze auch losgegangen, dass ich einfach für mich mal solche Sachen gebaut habe, weil ich es irgendwie schön finde, lauter eben zum Beispiel Fahrradteile sozusagen auch wirklich um mich rum zu haben in der Wohnung. Es ist schön zu hören, wenn dir das auch gefällt.
Auf jeden Fall. Also gerade jetzt, wo ich so in dem Fahrradthema mehr oder weniger ein bisschen drin bin und mich mit Laufradbau und was weiß ich nicht alles beschäftige, weil ich halt an meinem Rennrad vielleicht auch noch einen Gravel-Radsatz haben möchte und so und dies und das. Und dann wird es ja sowieso immer relativ technisch und nerdig. Und wenn man sich dann sowas noch anschaut, zum Beispiel dein Klopapierhalter aus einer Gabel, da kommt jetzt auch nicht jeder einfach so drauf. Ne? Dann baut man das einfach so und hängt es an die Wand. Ich finde geil.
Ich habe auf jeden Fall noch viele Ideen. Also das sind so schöne Teile. Also an einem Fahrrad sind so viele verschiedene schöne Stücke Metall dabei. Da kann man so viel draus machen. Ich habe noch ganz, ganz viele Ideen im Kopf. Ich hoffe, ich finde immer noch die Zeit, dass ich am Wochenende oder auch mal nach der Arbeit das alles umsetzen kann, was ich da im Kopf habe. Aber wen es interessiert, da kommen auf jeden Fall noch immer weiter Sachen.
Wolltest du dir dann extra immer Teile irgendwie von dem Radladen oder so?
Genau, also hier in Magdeburg gibt es zum Beispiel auch Sperrmüll. Ganz viele schmeißen auch wirklich Fahrräder einfach in Sperrmüll, wenn sie ein bisschen oller und älter sind. Ich kenne aber auch schon ein paar Jungs in den Fahrradläden, die mich schon kennen und das, was eben im Fahrradladen weggeschmissen wird, wenn eben so ein Kettenblatt komplett durchgenudelt ist und die Kette immer nur durchrutscht, dann kommt das ja auch nur in Müll. Von daher gucke ich auch, dass ich da mir ein bisschen Schrott zusammensuche.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall da auf das, was noch kommt und alle, die es interessiert, sollten sich auf jeden Fall auf der Instagram-Seite Veloart Magdeburg auf jeden Fall umschauen. wenn dann noch in der nächsten Zeit mehr kommt, dann ja, da gibt es auf jeden Fall geiles Zeug.
Genau. Wen es noch interessiert, wie gesagt, die letzte Zeit war bei mir ganz schön viel los, auch weil ich eben mal probiert habe, die Radreise als Buch aufzuschreiben, weil ich eigentlich, je länger die Reise her ist, gemerkt habe, dass es eben ja nicht nur für mich irgendwie ein paar wirklich interessante und schöne Erlebnisse und Erkenntnisse gebracht hat, sondern dass auch ja viele andere irgendwie schön fanden. Deswegen habe ich quasi die erste Reise, wo ich eben von Berlin losgefahren bin nach Indien, auch mal als Buch aufgeschrieben. Also wen das interessiert, der kann sich auch gerne an mich wenden. Das ist alles für mich ganz spannend, weil es auch ganz viele neue Bereiche sind und alles kleine Projekte, in denen eben total viel ja Arbeit und Liebe drin steckt, aber es macht alles total viel Spaß und genau, wen es interessiert, der kann sich da gerne melden oder sich die Sachen anschauen.
Das wäre jetzt auch ein nächster Punkt von mir gewesen, was du so nebenher, also neben deinem Fahrrad und allgemeinen sportlichen Alltag, also jetzt in Corona war es ja nicht so viel, aber du hast mir auch zum Beispiel erzählt, du wohnst und fährst eben Rad, was du sonst privat noch so machst.
Genau, wie gesagt, in letzter Zeit war das eben ganz viel, diese Projekte und wirklich diese Arbeit an dem Buch, was da drin steckt, ist hätte ich vorher auch nicht gedacht, dass das so viel Aufwand ist, aber es ist trotzdem schön, das zu haben. Und das ist auch schon fast jetzt wie so ein Hobby geworden die letzte Zeit, dass man eben wirklich ja probiert, das immer besser zu machen und dass am Ende wirklich was Schönes entsteht. Und das ist auch so, da freue ich mich wahnsinnig, dass das Buch dann sozusagen am Ende in den Händen zu halten nach der ganzen Zeit. Das ist schon ein schöner Moment. So ein bisschen so, wie man, wenn man eben mit dem Fahrrad den Berg hochfährt und dann oben steht. Wenn man was geschafft hat, dann ist es immer schön und ja, was die nächste Zeit kommt, mal schauen. Ich werde mir da schon was überlegen. Man hofft ja auch, dass das mit Corona so langsam besser wird. Dann verbringt man ja, denke ich, auch ganz viel Zeit wieder einfach mit Freunden und draußen und kann sich da hoffentlich ja dann auch wieder treffen, wenn das alles besser wird.
Also gibt's auf jeden Fall das Buch über dich, wenn man da Interesse hat.
Genau, das Buch ist jetzt gerade im Februar erschienen, also wer Interesse an dem Buch hat, der kann auf der Seite schauen oder mir einfach eine Nachricht schreiben. Da freue ich mich riesig, wenn sich auch ja Leute dafür interessieren und bin auch immer gespannt zu hören, wie es dann den Leuten gefallen hat.
Also ich wüsste auf jeden Fall schon Leute, also deshalb hoffe ich, dass sie sich auch bei dir melden, wenn sie das hier hören. Du hast ja auch erzählt, dass deine Familie noch in Berlin wohnt, ne?
In Berlin wohnt, ja.
Wie ist das so im Allgemeinen bei dir mit Familie und Sport? Wie kombinierst du das allgemein? Du hast ja auch erzählt, du bist schon mit deiner Freundin zusammengefahren. Gerade wenn man so längere Radreisen macht, nimmt es ja doch relativ viel Zeit in Anspruch. Und dann du arbeitest ja auch noch.
Ja, also tatsächlich ist so, dass auch meine Familie mich bei allem immer sehr, sehr unterstützt hat. Also gerade bei den Radtouren und auch da davor schon irgendwie im Sport. Was für mich total schön, auch irgendwo total wichtig ist, dass man auch da so ein bisschen die Unterstützung hat, wenn man eben ja auch mal so ein bisschen so eine, sag ich mal, bekloppte Idee umsetzt. Sowas wie wenn man eben ankommt und sagt, ich will jetzt mit dem Fahrrad nach Indien fahren. Das ist ja sicherlich schon irgendwo ein bisschen ausgefallen und nicht der Traum von allen Eltern. Aber da freue ich mich riesig, dass mich meine Eltern einfach immer unterstützt haben. Und ich glaube jetzt auch während Corona merkt man das wieder ganz doll wertzuschätzen. Sozusagen die Leute, die nah um einen rum sind, mit denen man dann doch viel zu tun hat.
Auch in Bezug darauf ein bisschen, für mich spielt halt auch immer so dieses Persönlichkeitsentwicklungsding hinterm Sport eine große Rolle. Was würdest du sagen, was sich für dich irgendwie verändert hat in Sachen Persönlichkeit oder ja, allgemein Weltanschauung, die Beziehung vielleicht sogar zu deinem Bruder oder allgemein zu anderen Personen, gerade wenn man auf so langen Reisen viele Menschen und viele Kulturen kennenlernt, kann ich mir vorstellen, dass es ja auch viel mit einem persönlich macht.
Ja, Nee, ich glaube, erstmal grundsätzlich auch so ein bisschen so eine Einstellung, dass man viele Sachen einfach machen muss. Und auch wenn man es am Anfang nicht einschätzen kann, wie es wird, man muss einfach ausprobieren. Wenn am Ende irgendwas blöd ist, wenn es einem keinen Spaß macht oder es eben nicht funktioniert, dann ist ja auch okay. Dann ist ja auch eine Erkenntnis. Aber ich glaube, bei vielen Sachen wirft man sich's einfach vor, wenn man es nicht macht. Und da braucht man so ein bisschen diese Einstellung, ja, einfach eben Dinge durchzuziehen und sich auch irgendwo draufzustürzen. Und ansonsten, denke ich, bekommt man einfach schon durch diese Gastfreundschaft auf ganz vielen Reisen wirklich so ein Gefühl von so einer schönen Welt irgendwie mit. Und auch so ein gewisses Vertrauen wieder in die Menschheit, was man, ja, wie gesagt, wenn man eben nur Nachrichten schaut, manchmal so ein bisschen verliert, weil man denkt, alles ist schlecht. Aber ich glaube, so ein Stückchen, ja, Vertrauen und Glaube in die Menschheit bekommt man auf jeden Fall auf so einer Radreise auch mitgegeben.
Ja, und ich denke, das macht auch persönlich wieder viel mit einem, ne? Also auch mit der Sicht auf die Dinge. Wie du sagst, dass man einfach sagt, okay, probier es aus, und wenn es halt nichts damit ist, dann kann ich es immer noch über Bord werfen.
Und auch genau, man hat ja meistens nichts zu verlieren. Genau,
das ist doch.
Ja?
Die meisten Leute haben eben Angst, dann, wenn sie irgendwas anfangen und es nicht durchziehen, dass man dann mit dem Finger auf sie zeigt, sozusagen, und irgendwie diese Angst vor dem Versagen, dass man die vielleicht sogar verliert, einfach wenn man einfach probiert.
Ja, ich glaube, da muss man am Ende einfach so ein bisschen drüber stehen. Und es war bei mir bei der Fahrradtour auch so, dass mir gesagt wird, naja, du kommst maximal bis Österreich und dann drehst du wieder um. Das stachelt einen am Ende manchmal fast noch ein bisschen mehr an, dass man denkt, jetzt erst recht. Aber sicherlich ist das ist, finde ich, beim Anfang auch fast immer der größte Schritt, dass man dann den Leuten um einen rum sozusagen sagt, okay, das und das will ich jetzt machen. Und dass man dann immer auch dann Angst hat, sozusagen zu scheitern. Aber im Endeffekt ist es so, man muss gucken, dass man die Entscheidung trifft, dass man glücklich ist, dass man die Sachen macht, die einen glücklich machen, und da gar nicht zu sehr auf andere hört, weil am Ende muss ja jeder mit sich selber fertig werden und muss auch jeder mit sich selber irgendwie glücklich werden.
Genau so sehe ich das nämlich. Ja, gerne. Was sind so deine nächsten Steps für die Zukunft, beziehungsweise jetzt für die nächste Zeit? Jetzt hast du ja gesagt, hast in der letzten Zeit viel am Buch gearbeitet, hast allgemein viel auch auf Arbeit zu tun gehabt. Hast du jetzt schon mal wieder eine Reise geplant, speziell, auch eine längere Reise? Stelle ich mir jetzt schwierig vor mit Corona wahrscheinlich, aber so im Allgemeinen.
Genau, also jetzt so wirklich einen ganz konkreten Plan für die nächsten Reisen habe ich noch nicht. Ich hatte schon immer Sachen im Kopf, die ich auf jeden Fall noch machen will. Ich wollte noch mal mit dem Kajak oder mit so einem Stand-Up-Brett durch den Amazonas fahren. Und wie gesagt, Afrika war ich jetzt auch noch nicht mit dem Fahrrad, und ist, glaube ich, gerade eben auch deswegen super spannend, weil es eben noch ein bisschen ursprünglicherer Kontinent ist und eben nicht jedes Land Touristen überlaufen ist. Da hätte ich auf jeden Fall noch mal irgendwie Lust, durch Afrika mit dem Fahrrad zu fahren. Dafür ist natürlich jetzt einfach gar nicht so richtig die Zeit mit Corona. Deswegen habe ich das einfach mal nach hinten geschoben und mal gucken. Ich glaube, gerade geht das ganz, ganz vielen so, dass man jetzt nicht die konkreten Pläne hat, was als nächstes kommt, aber ich bin mir da ganz sicher, dass sich schon irgendwas ergeben wird, was wieder richtig Spaß macht, und da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken.
Also gehst du mehr nach dem Motto, einfach das, was dir Spaß macht, und schaust einfach, was kommt.
Genau. Wenn man zu konkrete Pläne hat, dann wird man nur enttäuscht, und ich denke, wie gesagt, mittlerweile habe ich da auch die Zuversicht, dass man weiß, auch bei Reisen, es gibt so viele schöne Ziele, die man noch irgendwo hat auf der Welt. Da wird man auf jeden Fall wieder coole Reisen machen können, und das wird es alles schon wieder geben. Und wie gesagt, für die Zeit jetzt ist es, finde ich, auch gar nicht so schlimm mit Corona, dass das eben mal nicht geht, weil man sich wieder auf andere Sachen besinnt, auf die engsten Freunde, auf die Familie, und man eben auch mal Zeit hat für andere Projekte, die man sonst vielleicht nicht machen würde. Von daher, finde ich, ist das auch jetzt irgendwo eine ganz spannende Zeit eigentlich, auch wenn natürlich man ganz viel eingeschränkt ist.
Ja. Finde ich auf jeden Fall eine super Einstellung von dir, und das ganze ist auch mir in diesem Jahr wieder aufgefallen, ne, dass man sich auf Dinge konzentriert, die man vielleicht sogar vernachlässigt was einfach.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich finde, das sind super Schlussworte. Ich danke dir auf jeden Fall, Jakob, für deine Zeit, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Und ja, dass du uns einen kurzen Einblick, beziehungsweise jetzt schon fast eine Stunde sogar, einen Einblick in deine Reisen gegeben hast, in deine ja, schon faszinierenden Reisen, auch in jungen Jahren.
Ja, ganz, ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich quatsche sehr, sehr gerne, auch natürlich gerade über das Fahrradfahren. Deswegen ganz, ganz lieben Dank und natürlich dir auch viel Erfolg mit dem Podcast und bei allem, was man sich so im Leben wünscht, ob es jetzt im Sport, auf der Arbeit, in der Familie ist, einfach ganz viel Erfolg dabei.
Vielen, vielen Dank. Ja, und für alle, die mehr über den Jakob erfahren wollen, wie gesagt, schaut auf der Seite auf Instagram vorbei, Veloart Magdeburg. Da gibt es auf jeden Fall viele verrückte Sachen aus Fahrradersatzteilen und auch ein paar Eindrücke in die Radreisen. Und schreibt ihn natürlich auch an, wenn ihr Bock habt auf die Geschichte und auf das Buch.
Genau, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, Jakob.
Ja, Freunde, wie ihr gehört habt, war das Audio in meinem Falle nicht ganz so gut dieses Mal. Das liegt daran, dass ich unterwegs war und leider mein Mikrofon nicht mit dabei hatte. Aber was soll's, ich wollte es trotzdem mit euch teilen, weil ich Jakob wirklich großartig finde. Und ja, ich finde einfach, dass er eine inspirierende Person für ganz, ganz viele andere Leute sein kann. Deshalb nochmal an dieser Stelle, wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, schaut auf Instagram unter veloart_magdeburg. Dort hat Jakob auch einige Bilder von seinen Reisen geteilt und dort könnt ihr ihn auch anschreiben wegen des Buches. Oder schaut einfach auf der Internetseite vorbei, www.velo-art.de. Dort könnt ihr natürlich auch alles finden. Ja, und zu guter Letzt auch noch ein bisschen Werbung für mich und die Grappling-Community im Allgemeinen. Wie ihr wisst, wächst die Community ja in der letzten Zeit immer mehr und deshalb nochmal erstmal in eigener Sache. Es gibt immer noch den Code bei Okami Fight Gear. Da könnt ihr mit Kommenbewegung 15% sparen. Und ja, schaut einfach auf der Seite vorbei. Für alle Grappler, wenn ihr noch was braucht, dann deckt euch da ordentlich ein. Und wie gesagt, ihr könnt mit dem Code auf jeden Fall sparen. Dann auch ein bisschen in eigener Sache. Ich arbeite jetzt mit an der Seite vom Grapplers Paradise. Der liebe Paul Urbanik hat mir da die Möglichkeit gegeben, mit dran zu arbeiten. Und ja, wir sind da gerade in einem größeren Team dabei, diese Seite neu zu gestalten und ja, einfach alles ein bisschen frisch zu machen. Wie gesagt, da darf ich auch mitwirken. Da freue ich mich sehr drüber. Deshalb guckt auf der Seite vorbei und natürlich alle anderen Grappling-Podcasts, wie zum Beispiel der Green Grappler Podcast, der Blutschacht Blockcast vom Frankie, den ich wirklich sehr, sehr feiere. Verbal Tap gibt es auch noch. Dann vom Ono Yasa, der Enter Trainer. Also diese Community wächst immer mehr und es gibt wirklich gerade so einen Podcast-Boom, aber ich freue mich da sehr drüber, weil ja, wenigstens nutzen die Leute die Zeit sinnvoll. Und da kommt auch wirklich was Cooles bei rum, denn ja, meiner Meinung nach sind es wirklich richtig gute Podcasts und ja, unterhaltsam und informativ zugleich. Deshalb schaut auch da vorbei und lasst da auch ein paar Likes da. Und apropos Likes, ich freue mich natürlich auch immer über Feedback, wie immer. Schreibt mir, gebt mir 5 Sterne bei iTunes und ja, bewertet das Ganze. Teilt es in euren Stories, wenn euch das gefällt. Und ansonsten freue ich mich natürlich wieder, beim nächsten Mal von euch zu hören. Bis dann, euer Clemens. Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel, viel Spaß und Erfolg in eurem Leben. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bis dann, euer Clemens.